Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 21. Mai 2019 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Wir haben es gar nicht gefeiert, das kleine Jubiläum. Letzte Woche war es die 25. Ausgabe, heute sind wir bei Nummer 26. Aber ein anderes kleines Podcast-Jubiläum feiern wir nachher noch. Ich bin hier heute mal wieder am Start nach zwei Wochen Abwesenheit. Mein Name ist Frank Wechsel und ich sitze hier mit dem frischgebackenen deutschen Meister, Altersklasse 20 auf der Triathlon-Mitteldistanz in Heilbronn und dem zweitschnellsten Läufer im Gesamtfeld, wohlgemerkt im Gesamtfeld. Schneller war nur ein Age-Grouper und alle Profis, inklusive des Männersiegers Sebastian Kiele, waren langsamer als Simon Müller.
Hi Frank, so viel Druck auf einmal. Ich werde ja von oben jetzt schon in den Boden gestampft von dir. Zum Glück sieht niemand, dass ich erröte. Da bin ich gerade ganz glücklich drüber.
Die Röte hast du dir verdient. Wie rot warst du im Ziel? Wie weit warst du im roten Bereich nach deinem Halbmarathon von einer Stunde, 11 Minuten?
Nee, 1:12, 19. 1:12. das ist immer so ein bisschen surreal tatsächlich, weil wenn alles im Wettkampf gut läuft, viele kennen das sicherlich, dann funktionierst du einfach nur noch. Und dann blendest du das alles auch erstmal aus, bis du dann einen Kopf dafür hast und den hast du eigentlich erst, wenn du im Ziel bist. Und natürlich war mir zwischendurch dann auch klar, dass das gerade sehr, sehr schnell ist und dass sich das gut anfühlt. Und irgendwann merkt man ja auch, ob man nochmal Gefahr läuft einzubrechen oder ob man das so durchkriegt. Und da war dann schon echt klar, dass ich da auch für mich eine Laufbestzeit deutlich auf der Mitteldistanz aufstelle.
Ja, das ist ja jetzt ein bisschen untertrieben. Das ist ja fast deine Gesamtlaufbestzeit. Du bist eine Woche vorher, glaube ich, Schleswig-Holsteinischer Meister geworden im Halbmarathon mit einer Zeit, die jetzt nicht so viel schneller war, als du eine Woche später in einer Mitteldistanz rausgehauen hast nach 1,9 kalten Schwimmkilometern und 90 Kilometern auf dem Rad.
Ja, er war die 8 Tage vorher 45 Sekunden schneller, war aber auch als Trainingseinheit geplant. Und das Feld war jetzt nicht so, dass man irgendwie in einer großen Gruppe auf einer schnellen Strecke zusammengelaufen ist, sondern es war schon profiliert. Und wenn man dann allein läuft, also letztendlich ist ja so, bei so großen Rennen und Heilbronn war quasi jetzt direkt schon das erste Saisonhighlight für mich von zwei. Eigentlich kommt jetzt nur noch Nizza, was dann viel, viel wichtiger ist. Da ist man dann ausgeruht, getapert, da ist das Feld so, dass man um jede Sekunde kämpft in der Altersklasse, das ist eine Meisterschaft, da sind viele Leute an der Strecke, viel mehr Motivation, da geht dann schon immer noch was, wenn dann alles zusammenkommt an dem Tag, aber da ist nun wirklich alles zusammengekommen. Also das hätte ich vorher auch nicht ansatzweise gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, wenn ich einen sehr, sehr guten Tag habe und das läuft alles, dann lande ich so im Bereich von 1,15 und damit wäre ich super, super happy gewesen.
Also die meisten unserer Hörer.
Ja, dass ich irgendwann mal sagen kann, dass ich in einem Rennen mit Sebastian Kienle schneller gelaufen bin als er und dass er der schnellste Profi war im Laufen und das Rennen auch noch gewonnen hat. Also nicht irgendwie, da war irgendwas oder so, sondern wirklich, hätte mir ja noch vor einem Jahr oder so jemand mal sagen können, den hätte ich echt ausgelacht und wenn ich das vor 3-4 Jahren gehört hätte, dann hätte ich den völlig für verrückt erklärt.
Ja, hier auf dem Tisch liegt deine Medaille. Was ist denn mehr wert? Diese Medaille, du bist deutscher Meister oder dieses Gefühl, ich bin schneller gelaufen als Sebastian Kiele, der ein gutes Rennen gezeigt hat?
Das ist eine sehr gute Frage, über die ich mir vorher noch keine Gedanken gemacht habe.
Hast du mit ihm gesprochen nach dem Rennen?
Wir haben uns ganz kurz einmal gesehen vor der Profi-Wettkampfbesprechung. An der Stelle echt nochmal einen Dank raus an Horst Reichel, der auch gestartet ist. Der hat mir nämlich die Neo-Kappe mitgebracht, zu der ich vorher aufgerufen habe. Ich hatte noch zwei andere, die mir das zum Glück angeboten haben. An der Stelle auch noch ein großes Dankeschön. Also ich wurde dann quasi versorgt.
Ich hätte auch mal zu Hause gehabt, aber ich habe den Podcast tatsächlich erst jetzt gehört.
Ja, genau. Und ist Horst noch irgendwie bei seinem Sponsor Selfish vorbei und hat das vorher gehört und hat mir eine mitgebracht. Und das war auch für mich, ich habe ja auch schon öfter gesagt, ich kann gar nicht gut mit Kälte. Wirklich, ja, sehr, sehr gut, dass ich die hatte, weil Schwimmen wurde nicht verkürzt. Wie alle wissen, wurde es auch kein Duathlon oder so, sondern es wurden die vollen 1,9 geschwommen. Offiziell waren es dann, glaube ich, 15,9 Grad. Es hat sich gerade beim Einschwimmen und Reingehen deutlich kälter angefühlt. Und drei Tage davor waren es ja auch nur 14,1. Also es war schon sehr, sehr kalt. Von daher, das war schon mal ein guter Start, dass ich da nicht erfroren bin. Und ansonsten, ich glaube, wenn ich mich jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, festlegen müsste, dann ist es trotzdem die Goldmedaille. Weil das ist so, ich bin letztendlich, auch wenn ich den Laufschwerpunkt definitiv habe, ich bin Triathlet und dass ich mal irgendwann von mir sagen kann, dass ich in meiner Altersklasse deutscher Meister in irgendwas bin, das hätte ich einfach für ganz, ganz lang nicht für realistisch gehalten. Und ich hätte damit auch überhaupt nicht gerechnet, weil ich auch einige kannte, die am Start waren, meine Altersklasse, Bundesliga-Starter, wo ich dann dachte, wenn ich einen guten Tag habe, dann kann ich vielleicht ums Podium mit, aber dann so eher um dritten, maximal um zweiten Platz. Den Sieg hatte ich ehrlicherweise im Kopf schon eigentlich anders vergeben, aber...
Weißt du, wann du in Führung gegangen bist?
Ja, das ist ja das Ding. Da machen wir jetzt nochmal ein Fass auf. Gar nicht. Ich war als Zweiter in meiner Altersklasse im Ziel.
Ah.
Weil der Zweite jetzt letztendlich, also der Vizemeister nach mir geworden ist, ist ein Top-Schwimmer. Wie gerade schon gesagt, startet auch erste Bundesliga. Dementsprechend gibt es nicht viele Leute, die schneller sind. Deswegen ist er auch als erster Age-Grouper ins Wasser gegangen.
Ah.
Und ich beim Rolling Start habe mir dann schön Zeit gelassen.
Ja, okay.
Und bin dann knapp 2 Minuten nach ihm ins Wasser gegangen.
Aha.
Und ja, er war kurz vor mir im Ziel, aber meine Gesamtzeit war schneller. Von daher, für solche Szenarien, also für mich ist es immer gut, weil dadurch, wenn man so schnell läuft, ist eigentlich nicht die Gefahr da, dass jemand von hinten kommt, sondern es ist das Gefühl, ich glaube, ich habe mir das am Ende nochmal angeguckt oder beziehungsweise ich habe es mir sagen lassen, von Platz 49 gesamt der Age Grouper nach dem Radfahren auf 5 gesamt und halt erst an der Altersklasse vorgelaufen. Ja, das ist mir auch noch nie passiert, dass da noch einer von hinten ankam. Andersrum, wenn du halt sehr gut schwimmst und Rad fährst, ist es natürlich ärgerlich, weil da hast du nicht dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, weil wenn du merkst, da läuft jemand an dir vorbei, dann kannst du vielleicht nochmal reagieren oder wenn du den Überblick hast, jemand kommt dichter. Ja, also für mich gut, für das andere Szenario, wenn man in den ersten beiden Disziplinen besonders stark ist, eher nicht. Aber von daher muss ich dazu sagen, ich war eine halbe Stunde im Ziel und saß da erstmal, hatte auch kein Handy und gar nichts, habe aber nur gesehen, dass der Gregor Schreiner heißt er, vor mir in der Altersklasse auch da war. Damit habe ich auch gerechnet und ich habe mich eine halbe Stunde lang tierisch über meinen zweiten Platz gefreut. Bis der erste von uns dann ein Handy dabei hatte und wir dann raufgeguckt haben und ich wirklich aus allen Wolken gefallen bin und es echt bis zur Siegerehrung gar nicht richtig glauben wollte oder konnte, bis ich dann wirklich aufgerufen.
Großartige Story.
Ja, echt. Also das war echt sehr, sehr unwirklich. Und auch als ich dann die Splits gesehen habe mit den Laufzeiten, dachte ich echt nur so, wow, also das war echt, war sehr unwirklich. Hätte ich auch gar keinen Fall mit gerechnet.
Ja, so habe ich es im Tracker dann auch erlebt. Ja, das kann doch gar nicht sein.
Ja, also ich finde, das Schönste ist auch immer so mit, wenn du einfach ein paar Leute hast, die das so verfolgen und wenn man danach erzählt bekommt, wie es denen auch ging, als sie das gesehen haben und einfach so, wenn du so merkst, dass du anderen offensichtlich damit auch so eine Freude und Emotion verschafft hast, also Freunden und Familie und so, die dann damit raufgucken, wenn die dir das so richtig euphorisch auch erzählen und dann irgendwie am Telefon oder persönlich und du richtig merkst, da fiebert jemand mit dir mit und für die war das genauso großartig wie für dich und das waren genauso große Emotionen, dann gibt einem das nochmal ein ganz besonderes Gefühl. Ich glaube, das kennt auch jeder, der große Rennen bestreitet mit ganz vielen Nervenkitzel, ganz egal, was da das Ziel ist, sondern einfach so dieses, kann ja auch das Finish sein von der ersten Langdistanz und ganz viele aus der Familie sitzen zu Hause und verfolgen das und schafft das und wie schnell und komm, du musst doch jetzt durch die nächste Zwischenzeit durch und das ist halt, das war für mich auch dann großartig, immer so dieses Gefühl, den Erfolg dann auch echt geteilt zu haben. Und ja, das war schon, ja, ich hatte gestern und auch heute, ich habe auch einen Moment gebraucht, irgendwie, um das ein bisschen sacken zu lassen, auf jeden Fall einen sehr schönen und emotionalen Tag.
Also ja, echt, der sei dir gegönnt.
Ja.
Wenn man jetzt die Profiliste anschaut, wir reden gleich über die Profis an der Spitze, aber es sind auch ein paar bekannte Profinamen hinter dir geblieben. Ja, ich sag mal, Michael Göhner, Fabian Rahn, hast du da mal drauf geschaut und liebäugelst du damit vielleicht irgendwann, ich bin sicher nicht der Erste, der es fragt, aber wer nicht letzter Profi wird als Age-Grupper und allen Profis davonrennt?
Ja, ich muss eine Sache ja ganz klar sagen, Profis haben auch immer mal, oder in einem so großen Starterfeld haben auch einige immer mal einen schlechten Tag. Und ich würde einfach, also es kommt für mich so lange nicht in Frage, wie ich nicht konkurrenzfähig im Schwimmen und im Radfahren bin. Und das ist definitiv der Fall. Also ich war jetzt irgendwie 4 Minuten hinter der Spitzengruppe beim Schwimmen. Und ich glaube, mir haben 10 bis 12 Minuten zur großen Gruppe auf dem Rad gefehlt. Und also vorher braucht man sich da keine, gerade beim Schwimmen, es ist ja ein ganz anderes Rennen, das ist ja gerade das, was ich meinte. Rolling Start, ich profitiere davon, ich time mein Rennen richtig ein und ich pace gut und deswegen laufe ich am Ende schnell. Mhm. Als Profi mit der ganzen Dynamik, da musst du die Radgruppe halten, da musst du Risiken eingehen, sonst ist das Rennen für dich gelaufen. Damit wurde ich noch nie konfrontiert, das kann ich nicht. Und da bin ich auch leistungsmäßig überhaupt nicht fähig, da mitzugehen. Von daher, ich bin zwar noch relativ jung, aber gerade das Ding im Schwimmen, ich habe mein erstes vernünftiges Schwimmtraining, glaube ich, vor nicht mal 5 Jahren absolviert. Da weiß, glaube ich, jeder, wie schwer das ist, das aufzuholen. Von daher, da mache ich mir wirklich echt keine Gedanken drüber. Ich weiß auch gerade, wie schwer das ist. Das ist ja auch eine ganz große Frage, ab wann ist man Profi? Ist man Profi, wenn man eine Lizenz hat? Wenn man im Profifeld startet, ist man Profi, wenn man davon leben kann? Und ich wüsste einfach, wie viel mehr Aufwand da drin steckt und dass ich diese Freiheiten, die ich jetzt habe, das einfach als sehr ambitioniertes Hobby, aber immerhin auch als Hobby machen zu können und diesen Druck auch sonst nicht habe, abliefern zu müssen, irgendwelche Abmachungen zu haben mit Sponsoren oder sonst irgendwas. Das kommt mir, glaube ich, sehr entgegen und ich mache mir da wirklich überhaupt keine Gedanken drüber.
Ich glaube, spätestens nach unserer nächsten Triathlon-Ausgabe relativieren sich die Gedanken noch einmal. Unser Kollege Marvin recherchiert gerade darüber, was Triathlon-Profis eigentlich verdienen und ich glaube, das wird ein Artikel, der viele Leute sehr ernüchtert.
Ja, das denke ich auch. Also ich habe da auch mit einigen Profis am Wochenende drüber gesprochen, wenn man halt sieht, dass bei einer deutschen Meisterschaft, einem großen und etablierten Challenge-Rennen für den Sieger und die Siegerin 3.500 Euro Preisgeld gibt. Vom Preisgeld muss man Steuern zahlen. Dann, und man muss vorher auch selbst alles buchen, Anreise und alles, was dazu kommt. Das heißt, wenn man Sieger wird, ich weiß jetzt nicht, wie viel bleiben, sagen wir 2.500 Euro bleiben davon über, dann muss man von dem Geld, vielleicht bezahlt man dann auch noch was und dann hat man gewonnen. Dann ist man der Beste in einem Feld von 40 Profis und ja. Der Dritte kriegt dann schon einen Betrag, der nur einen Bruchteil von dem beträgt. Also sprich, vom Preisgeld kann man nicht mal ansatzweise leben und Preisgeld ist etwas, das betrifft ja nicht mal alle. Bei weitem nicht alle.
Nein.
Und da muss man dann halt gucken, wie man das macht. Und ich bin bei vielen auch immer wieder fasziniert, wie sie das hinbekommen. Und es ist natürlich schade, dass wir so eine Randsportart sind, dass nicht so viel Geld drinsteckt, dass für jeden einfach ein privater Sponsor da ist, der irgendwie ein Grundgehalt zahlt oder finanziell unterstützt. Aber wenn man das einfach mal so sieht, bei so großen Veranstaltungen, was da teilweise die Sieger bekommen, und da ist das Preisgeld halt wirklich, es ist halt echt lachhaft im Vergleich zu vielen anderen Sportarten.
Ja, wir haben das Thema ja schon gehabt, die Gesamtjahrespreisgelder, die Spitzenverdiener sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, die verdienen im Jahr an Preisgeldern um die 200.000 Dollar. Dafür müssen sie verdammt viel starten und das kann nicht das Haupteinkommen sein in der Leistungsklasse.
Ja.
Ja, aber zurück zu den Profis. Du hattest eben schon erwähnt und da fangen wir heute mal an bei den Frauen. Nicht alle haben einen guten Tag im Profifeld, einen ganz schlechten Tag. Und das erwähne ich jetzt gleich als erstes, weil wir gerade die Meldung bekommen haben, hatte Laura Philipp, die auf der Laufstrecke mit Schmerzen im Bein aussteigen musste. Und eben kam die Meldung rein, dass sie auch für die erste Saisonhälfte ausfällt, dass sie nicht bei einem Ironman 70.3 im Kraichgau startet und auch nicht bei der Challenge Rot, wo wir alle drauf gehofft haben, dass sie da nochmal ordentlich einen raushaut. Ja. Die deutsche Bestzeit, die sie aufgestellt hat, letztes Jahr in Barcelona angreift. Also sie ist definitiv die erste Saisonhälfte raus, wegen einer Knochenverletzung im Bein. Wo man jetzt natürlich mutmaßen kann, das wird keine ganz leichte Knochenhautentzündung sein, das wird schon was Ernsteres sein, wenn man dafür dann auf die großen Rennen schon so frühzeitig verzichtet.
Ja, also ich habe das vorher auch oder lang natürlich im Rennen gar nicht mitbekommen. Ich habe mich nur, als ich auf die Laufstrecke gegangen bin, doch schon gewundert, muss man ja an der Stelle sagen, dass mir als erste Frau Daniela Bleimehl entgegenkam und dann auch als zweite Frau nicht Laura Philipp. Spätestens da war mir dann irgendwie klar, da muss ja was passiert sein. Und habe mir das dann danach nochmal im Livestream angeguckt. Und ja, also das ist natürlich in erster Linie sehr, sehr schade, gerade wenn sowas im Rennen passiert und man in Führung liegt und dieses Gefühl, sie hat ja irgendwie dann noch zweimal oder noch mehr, zumindest das, was man im Livestream gesehen hat, versucht anzulaufen, immer wieder nach wenigen Metern dann aufgehört. Und ja, also das wünscht man ja wirklich gar keinem, so dieses Gefühl eigentlich, dass das Rennen fast schon in trockenen Tüchern zu haben. Also ich gehe mal davon aus, da wäre nicht mehr viel passiert und das hätte sie dann wahrscheinlich auch gewonnen. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Und ja, gerade was den Rotstart irgendwie angeht, ist für sie sicherlich auch ein großes Ziel gewesen, einfach durch diesen Luxus, wenn man die Quali schon so früh bzw. spät gelöst hat für Hawaii, dann sich auch nicht mehr um ein anderes oder ein zweites Ironman-Rennen kümmern zu müssen. Ja, also kann man echt nur die Daumen drücken, dass das relativ glimpflich ausgeht und schnell über die Bühne geht, weil ich glaube, viele hätten sie fürs Podium auf Hawaii eingeschätzt. Sollte man zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch auf gar keinen Fall abschreiben. Aber das ist natürlich jetzt erstmal ein Rückschlag, weil man hat ja bei den Ergebnissen jetzt schon gesehen, dass die Form auf jeden Fall grandios ist. Und ich glaube, da hätten auch viele Konkurrenten ja ihr ähnliche Ambitionen irgendwie eingeräumt, dass sie direkt auch schon beim ersten Hawaii-Start, sie war ja auch schon da, hat sich das angeguckt, ein Wörtchen direkt ums Podium mitreden kann.
Ja.
Von daher muss man mal sehen, wie die Verletzung verläuft. Aber ja.
Ja, sie sagt selber, aus der tiefsten Krise können auch die größten Erfolge erwachsen. Im letzten Jahr, wie gesagt, Frankfurt abgesagt und dann deutschen Rekord in Barcelona. Wir können von hier nur gute Besserung wünschen und ja, hoffen, dass wir uns glücklich alle zusammen auf Hawaii wiedersehen. Du hast schon erwähnt, gewonnen hat Daniela Bleimehl, wie eine lokale Sportwebsite geschrieben hat, in Abwesenheit der Vorjahressiegerin Daniela Semmler.
Oh Mann, ey.
Ja. Dafür sind wir dann ja da, um das vernünftig einzuordnen. Also Daniela Bleimehl hat gewonnen mit einem Vorsprung von über 10 Minuten, knapp über 10 Minuten vor der Niederländerin Els Wisser und Corinna Hengartner aus der Schweiz. Ja, also klares Rennen. Das ist ja das Schöne im deutschen Damentriathlon momentan auch, dass wir nicht nur eine zweite und dritte Reihe haben, sondern eigentlich eine enge erste Reihe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, da hätte sich Daniela vorher auch irgendwie oder hätte definitiv damit gerechnet, dass das ein engerer Kampf um den Sieg wird. Jetzt war es halt sehr, sehr deutlich, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie 10 Minuten. Wenn Laura Philipp noch im Rennen gewesen wäre, wäre es vielleicht nochmal spannend gewesen oder zumindest wahrscheinlich knapper oder auch nochmal eine andere Konkurrenzsituation für Daniela. Aber ja, ich glaube, das ist ja nun altbekannt, auf Mittel- und Langdistanz aus deutscher Sicht müssen wir uns da nicht so viele Gedanken machen, glücklicherweise. Da sind wir echt schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist auch ganz witzig bei den Männern, bevor wir dazu kommen. Evert Scheltinger aus der Niederlande ist auch gestartet und hat danach was gepostet, dass er relativ zufrieden war mit dem Rennen, aber meinte dann sowas wie, ich glaube, ich muss mehr Bratwurst essen und sonst irgendwie, und hat dann nur gefragt, ja, an die Deutschen, wie macht ihr das? Das einfach mit der Leistungsdichte, einfach auch, weil es eine deutsche Meisterschaft war. Also das wird schon überall auch so wahrgenommen, dass die Deutschen da auf jeden Fall ja deutlich in der Leistungsdichte auch besser sind als andere Nationen und ziemlich weit vorn. Und das war jetzt auch echt die Bestätigung davon. Also auch kann man an der Stelle nur gratulieren. Ja, Vorjahressieg wiederholt und deutsche Meisterin.
Ja, du hast gerade schon die erste Überleitung zu den Männern gemacht. Ich habe noch eine zweite, nämlich einen Kommentar auf unserer Website. Da hat jemand geschrieben, waren die Bojen bei den Frauen anders gesetzt? Ist doch ungewöhnlich, dass die Frauen so viel langsamer schwimmen als die Männer. Es sind so im Schnitt 5 Minuten ungefähr auf den 1,9 Kilometern. Das ist schon viel. Liegt das daran, dass die Bojen anders gesetzt waren, dass Frauen ein anderes Kälteempfinden haben oder dass einfach die Frauen in einem solchen Rennen nicht die Schwimmstärke haben wie die Männer?
Ich glaube tatsächlich, in diesem Fall lag es daran, dass die Leistungsdichte ganz, ganz unterschiedlich ist, weil sobald sich eine Gruppe bildet, können da viel mehr Leute mitschwimmen. Also bei den Männern, ich denke einfach, es wird daran gelegen haben, dass bei den Männern hat sich eine große Gruppe formiert und da sind viele drin geblieben, die auch einfach weniger arbeiten mussten, einfach dadurch, dass sie Wasserschatten hatten, hinten drin hängen und einfach mitschwimmen können. Und dadurch, dass das Frauenfeld insgesamt kleiner ist, weniger Starterinnen, andere Leistungsdichte, hat sich da einfach keine große Spitzengruppe mit 10, 15 Athletinnen gebildet. Und dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, wenn man alleine schwimmen muss, die ganze Strecke, zu zweit, auch zu dritt, als wenn man da in der Gruppe vorn die Athleten hat, die bewusst Druck machen wollen und dann einfach in Anführungszeichen nur dranbleiben muss. Ich glaube, das wird daran einfach gelegen haben. Das sieht man teilweise bei den Rennen auch, wo manchmal nur 5, 6, 7 Frauen am Start sind, dass da entweder eine super starke Schwimmerin dabei ist, die alleine rausschwimmt, aber dass dann so einfach keine Gruppe sich formieren kann, einfach weil es die Anzahl der Starter gar nicht oder die Starterin gar nicht hergibt. Ich glaube, das ist einfach so ein großer Faktor, wenn man einfach mal sieht, 40 Männer gestartet und ich weiß nicht, wie viele Frauen, 15 vielleicht, Das könnte ich mir so auf jeden Fall erklären. Die Bojen waren nämlich genau gleich. Also die Männer sind um 8.20 Uhr gestartet, die Frauen 5 Minuten später, 5 Minuten nach den Frauen, die ersten Age Grouper mit einem Rolling Start. Und ja, deswegen an der Strecke wird es nicht gelegen haben.
Ja, also kommen wir zu den Männern. Gewonnen hat, wie wir alle wissen, Sebastian Kiele mit einer ganz soliden Schwimmleistung, mit der drittbesten Radleistung und, um es noch einmal zu erwähnen, mit der drittschnellsten Laufleistung des Tages. Jetzt haben wir aber auch da mit auf. Ja, Sebastian Kiele, ich glaube, ein richtiger Sieg, ein guter Sieg für ihn zur rechten Zeit nach dem Desaster in Utah vorher, was ja, wo er auch schon eine gute Leistung gezeigt hat. Ihr habt diskutiert über die Zeitstrafe, die er bekommen hat.
Ja, definitiv. Also das war ja wirklich in St. George auch schon abzusehen, dass es da unter vielen Aspekten in die richtige Richtung geht. Also nicht nur was die Splits angeht und die Leistung, sondern auch gerade die Verletzungsanfälligkeit beziehungsweise der Heilungsprozess, dass der offensichtlich vollständig abgeschlossen ist, da keine Probleme waren. Mhm. Und auch jetzt hat er ja auch dann bestätigt, dass er in allen Disziplinen wirklich auf einem Top-Niveau ist. In einer großen Spitzengruppe mitgeschwommen. Damit wird er sicherlich sehr zufrieden sein. Auf dem Rad, gut, das sind seine Hausstrecken, hat er vor dem Rennen noch gepostet. Er hat die Strecke noch mal gecheckt. Nicht, dass er das unbedingt hätte machen müssen, weil auf den meisten Straßen trainiert er schon seit über 20 Jahren. Mhm. Von daher, das hat ihm natürlich sehr, sehr in die Karten gespielt. Gerade bei so einer profilierten Strecke mit knapp 1100 Höhenmetern und den Abfahrten. Ich habe ja durch einen Livestream dann nochmal so ein bisschen durchgeguckt. Sehr beeindruckend aus in einigen Abfahrten, dann sitzend auf dem Oberrohr und dass er Radfahren kann, steht glaube ich außer Frage. Und auch beim Laufen, da muss man jetzt fairerweise, auch wenn ich mich natürlich sehr, sehr über meine eigene Leistung freue, sagen, wenn da einer nochmal mitläuft nach dem Radfahren und Tempo macht, dann sind erfahrungsgemäß ja auch noch ein paar Prozent mehr drin. Also wie das dann aussehen würde, wenn einer vorläuft oder Sebastian Kiele nochmal Abstand verkürzen muss oder ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, sind alles Gedankenspiele, aber das zeigt er jetzt schon mal ganz klar, dass er auch beim Laufen schon wieder ein total nicht nur konkurrenzfähiges Niveau hat, weil da waren ja nicht nur irgendwie, irgendwelche B-Profis am Start, sondern das war ja Weltklasse. Also wenn man sieht Andreas Dreiz oder Florian Angert, das sind alles Athleten, die schon große Rennen gewonnen haben, große Ironman- und Challenge-Rennen. Und sich da so deutlich zu beweisen, auch gerade dann im Laufen mit der Achillessehnenproblematik, spricht, glaube ich, für sich. Also da kann man, glaube ich, hoffen, dass er, so wie Sebastian Kiele das selbst gesagt hat, er in Frankfurt nicht nur irgendwie Nebendarsteller ist, sondern dass er da auch um den Sieg wieder total mit eingreifen kann.
Ja, verdienter deutscher Meister. Ich glaube auch, dass sich das Konzept da bewährt hat, deutsche Meisterschaften wieder an große Veranstaltungen zu geben. Ja. Auch andere Veranstaltungen haben ein tolles Niveau, aber wenn die besten Sportler fehlen, ist der Titel vielleicht nicht ganz so viel wert. Jetzt eben Daniela Bleimehl und Sebastian Kiele als deutsche Meister auf der Mitteldistanz bei der Challenge Heilbronn. Hast du sonst noch Themen zu Heilbronn, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Themen nicht unbedingt. Für mich war es ja das erste Mal in Heilbronn, also sowohl bei der Veranstaltung als auch generell. Und ich muss wirklich sagen, weil du gerade schon meintest, sicherlich sinnvoll, das an Großveranstaltungen zu verteilen. Also die Stimmung da war auch wirklich einzigartig. Also es sind 3 Laufrunden, man läuft eigentlich nur 3,5 Kilometer raus, dreht dann um und kommt wieder zurück. Und das Motto der Veranstaltung ist ja auch mitten in der Stadt. Und das ist echt immer wieder, solche Veranstaltungen sind ja meistens besonders schön, weil da die Stimmung einfach sagenhaft ist. Also wenn man da echt, man kommt ja wirklich auch mitten in der Stadt auf der Brücke aus dem Wasser und fährt dann eine idyllische Radrunde und gerade beim Laufen dreht man ja etliche Male direkt auf dem oder läuft da über den Marktplatz oder dran vorbei und das ist dann echt, wer sowas mal erleben will von der Stimmung, dem kann ich, glaube ich, die Veranstaltung wirklich wärmstens empfehlen. Sowas habe ich auch echt selten erlebt, weil solche Stimmungsnester gibt es einfach nicht häufig, weil das oft auch nicht machbar ist, das genau durch so ein Stadtzentrum oder Städtezentrum laufen zu lassen. Und ja, also wirklich grandios. Und von meiner eigenen Erfahrung muss ich auch echt sagen, weil ich weiß, dass viele davon zuhören, echt ein großes Dankeschön an diejenigen, die mich persönlich da angefeuert haben die mich auch angesprochen haben auf Podcasts und die Sachen, die wir so machen. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und das waren wirklich, wirklich relativ viele. Also jedem Einzelnen von euch vielen, vielen Dank und ich habe mich echt immer wieder gewundert, warum der oder diejenige jetzt meinen Namen kannte oder mich angefeuert hat. Bis, ja, irgendwann dämmert es einem dann natürlich, aber ja, das ja, war schon
voll und sehr.
Ja, das war schon wirklich für uns als solches schön, aber auch die Veranstaltung insgesamt Top-Stimmung. Und schöne und sehr, sehr harte Radstrecke, kurzweilige Laufstrecke mit 3 Runden ist, glaube ich, eine dankbare Verteilung, 3x7 oder 3x7 Kilometer zu laufen, schön für den Kopf. Ja.
Oh, komm, also, stimmt auch, ich bin ja anderer Meinung zu
sein. Ja, aber ich finde, eine große Runde zieht sich dann doch immer mehr.
Als wenn man
sich
das
so, dann kann man sagen, ach, eine von 3 habe ich schon, 2. ist dann hart und wenn du auf Verletzten bist, dann bist du ja quasi schon im Ziel. Das so eine kleine Portion einzuteilen, ist ja manchmal ganz hilfreich.
Ja,
ja, von daher auch insgesamt eine Veranstaltung, die, glaube ich, vielen Leuten Spaß macht und die noch nicht da waren, auch sicherlich Spaß machen würde.
Sehr schön, das freut uns zu hören, dass solche Veranstaltungen richtig gut funktionieren. Ein Wort noch zu Sebastian Kienle. Ich habe es, glaube ich, nur aus dem Augenwinkel mitbekommen. Hat er sich schon festgelegt auf das nächste Jahr, dass er beim ersten Ironman in Utah startet, wo er gerade jetzt dieses Jahr eben ein nicht so schönes Erlebnis hatte?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich meine, er hat ja oft genug gesagt, dass der Ironman 70.3 da zu seinen Lieblingsrennen gehört. Von daher.
Ja, im nächsten Jahr gibt es halt die Langdistanz.
Genau.
Im übernächsten Jahr dann die Weltmeisterschaft auf der Mitteldistanz. Und wenn er da jedes Jahr starten will, dann müsste er nächstes Jahr über die Langdistanz gehen.
Ja.
Nordamerika-Meisterschaft. Ja,
also ja, stimmt, genau. Starterfeld wird dementsprechend wahrscheinlich auch ziemlich gut sein. Also warum nicht? Genau, vielleicht noch zu Heilbronn, zu den männlichen Profis. Platz 3 ging nämlich an den. Auf jeden Fall definitiv schon jetzt ein Newcomer des Jahres.
Auf jeden Fall.
Ruben Zipunke, der auch in Buschhütten viele schon so überrascht hat mit seinem dritten Platz und jetzt auch in Heilbronn direkt Dritter geworden ist wieder. Also für die letzte Ausgabe oder vorletzte war es, glaube ich, noch nicht gehört haben, ehemaliger Radprofi.
Ist auch die schnellste Radzeit gefahren,
ganz genau, knapp. Ja, und das sage ich ganz bewusst, denn ich habe heute das ein bisschen umfunktioniert und aus der Trainingseinheit der Woche eine Aktivität der Woche gemacht. Es ist nämlich die Radfahrt von Ruben Zipunke bei der Challenge Heilbronn. Ich habe danach noch kurz einmal mit ihm gesprochen und der hat mir dann noch ganz bereitwillig einmal die ganzen Daten geschickt, beziehungsweise den Link, und hat auch gesagt, hier ist auch alles dabei und Wattdaten und Herzfrequenz, teilt auch alles ganz transparent. Der ist 337 Watt Average Power gefahren, 359 Normalized Power. Also ich habe mal kurz überlegt, wie lange ich das überhaupt treten kann. Mhm. Nicht in Aero-Position, sondern auf dem Rennrad. Jeder, der, glaube ich, ein Wattmessgerät hat, weiß, 360 Watt ist echt ein richtiges Pfund.
Zumal die Werte liegen auch eng zusammen und das auf einer profilierten Strecke. Ja, das muss man auch erstmal so fahren.
Ja, wobei so eng, 22 Watt Unterschied.
Ja, aber bei dem Streckenprofil?
Ja, das stimmt. Also das war auch am Ende so, dass die letzten 20 Kilometer rollten dann wieder ziemlich gut. Da war es auch dann deutlich schwieriger im Vergleich zu den ganzen Anstiegen nochmal richtig viel zu drücken. Ich glaube, da ist dann auch, das meinte er auch zu mir, dann da ist dann von der Average Power das meiste verloren gegangen. Er meinte nämlich auch, dass er auf der ersten Hälfte irgendwie 360 Average Power stehen hatte. Und das ist dann halt ein bisschen weniger geworden durch Abfahrten etc. Aber 337 zu 359 mit einer durchschnittlichen Herzfrequenz von 162, einer maximalen Herzfrequenz von 184, einer durchschnittlichen Trittfrequenz von 88 und einer maximalen Geschwindigkeit von 78,5. Also dementsprechend, ja, sehr, sehr beeindruckend. Können wir ja vielleicht auch nochmal verlinken. Das ist eine Strava-Aktivität, auf die jeder zugreifen kann, der bei Strava angemeldet ist. Also ehemaliger Radsportler im Triathlon, wer sich mal richtig beeindrucken lassen will, der kann sich da ein bisschen durchklicken.
Ja, es gab noch eine andere Mitteldistanz mit deutscher Beteiligung, und zwar beim Ironman 70.3 Barcelona. Anja Ippach war am Start, war auch lange gut dabei, ist dann am Ende beim Laufen ziemlich eingebrochen mit Krämpfen. Ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat. Das sieht man sogar im Zielkanal, wie sie da gekrümmt sich noch über die Linie schleppt. Vierte geworden am Ende, hinter einem jetzt international nicht sonderlich starken Starterfeld. Aber ja, man weiß ja immer nie so, wo die Reise hingeht bei ihr. Sie war selber, glaube ich, recht enttäuscht, wie das am Ende ausgegangen ist, aber bis zu den Problemen lief es einigermaßen gut für sie.
Ja, ich glaube, es ist, also vierter Platz ist halt immer sehr, sehr undankbar. Aber gerade wenn es immer so dieses Szenario ist, gerade bei ihr ist es ja nun mal meistens so, starkes Radfahren, sehr weit vorn dabei, meistens auch dann Erste vom Rad oder Zweite vom Rad und dann so dieses eingeholt werden, ist natürlich immer, natürlich ist man dann ziemlich sicher erstmal niedergeschlagen. Aber gut, wir hatten es, glaube ich, nach einem anderen Rennen. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, welches das war. War das Südafrika? Ich weiß gerade nicht, aber da haben wir ja auch schon gesagt, was natürlich ganz gut ist, ist, sie weiß, woran sie arbeiten muss. Denn es ist nur das Laufen, was da zu einer absoluten Top-Platzierung oder auch mal zu einem Sieg bei so einem großen Rennen fehlt. Auf der anderen Seite ist es ja nun nicht so, dass es seit gestern so ist. Und sie probiert natürlich auch schon seit Jahren, dass es da oder dass da eine gewisse Konstanz reinkommt. Aber gut, wenn das so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Das ist, ja. Von daher ist es natürlich schade, dass es immer mal wieder so Tendenzen gibt, die darauf hindeuten, dass es besser wird. Auch so gerade ihre Solo-Zeiten über teilweise 10 Kilometer, was sie mal zwischendurch gelaufen ist, da sollte man eigentlich denken, dass sie das auf jeden Fall schneller kann. Und ja, aber das dann abzurufen und gerade so dieses Risiko immer, wie hart fahre ich Rad, um noch vernünftig laufen zu können, muss ich jedes Mal vielleicht mich an die Spitze setzen und reicht es nicht vielleicht auch, dass ich mal vorne mitfahre und dann aber auch mal 5 Minuten schneller laufen kann für diese Gesamtplatzierung. Das ist natürlich auch alles intuitiv im Rennen, aber das ist sicherlich eine Platzierung, die sie aufmacht oder eine Überlegung, die sie aufmacht und die Platzierung dann am Ende ja, letztendlich bei Platz 4 nicht das ist, was sie sich erhofft hat.
Ja, zumal man sagen muss, es waren nur 7 Profifrauen im Ziel dann.
Ja.
Eine Prominente hat sie hinter sich gelassen.
Laura Siddle.
Genau.
Ja, auf Platz 5.
Ja, gewonnen bei den Männern hat Bart Enuz und ich glaube, viel mehr gibt es zu dem Rennen auch nicht so unbedingt zu sagen.
Ja, genau. Also vielleicht noch Zweiter David McNamee, dementsprechend die Zweit- und Drittplatzierten vom Ironman Hawaii 2018. Ja, aber ansonsten, genau, sonst ohne große deutsche Beteiligung.
Ja, ja. Dafür hatten wir deutsche Beteiligung auf den Kurzstrecken. Ja, etwas amüsant, dass es am gleichen Tag eigentlich ein Rennen der World Triathlon Series, also der Weltmeisterschaftsserie, gibt und ein Weltcuprennen. Das eine, das WTS-Rennen in Japan, in Yokohama. Das zweite, das Weltcuprennen in Cagliari in Italien. Und ja, womit fangen wir an? Fangen wir doch ruhig in Italien an, ja? Steigern wir uns. Ja? Also von der sportlichen Wertigkeit das B-Rennen der beiden, muss man sagen, aber vom Ergebnis für die Deutschen, vor allen Dingen, wenn man sieht, wer bei den Männern gewonnen hat, ist das auf jeden Fall ein Hingucker.
Ja, also damit hätten, glaube ich, auch nicht unbedingt viele gerechnet, dass Alistair Brownlee mit so einem Paukenschlag zurückkommt, zumal das ja wirklich ein Rennen über die Sprintdistanz war. Also nicht Kurzdistanz, sprich olympische Distanz, sondern ja, letztendlich 5 Kilometer laufen am Ende, wo man vermuten sollte, nachdem er sich jetzt für längere Zeit eigentlich auf Halbmarathon spezialisiert hat, dass ihm da so die Grundschnelligkeit zu den ja absoluten Spezialisten vielleicht so ein bisschen fehlt, weil da geht es ja nun mal auch um wenige Sekunden und um jede Sekunde. Ja, und da hat er echt mal eindrucksvoll gezeigt, warum er Doppel-Olympiasieger ist. Und das trotz der ja durchwachsenen 1,5 Jahre, würde ich mal sagen, also auch wenn er Vize-Ironman 73-Weltmeister geworden ist, vorher verletzt, immer wieder verletzt, mal disqualifiziert worden, weil er eine Boje nicht umschwommen ist. Und ja, all solche Geschichten. Ja, er hat nämlich in einem Interview beispielsweise vor dem Rennen auch gesagt, er macht sich noch gar keinen Kopf, was Tokio angeht. Er lässt sich das eigentlich relativ offen, also so wie wir es auch schon mal hier vermutet haben. Und ja, schaut, wie die Vorbereitung läuft und dann kann er immer noch entscheiden, ob er es versucht oder ob er sich dann auf die Langstrecke konzentriert. Ich glaube, also das Interview war vor dem Rennen, ich glaube, das Ergebnis wird ihn darin bestärkt haben, es vielleicht doch nochmal zu probieren, in Tokio anzutreten.
Ja, wie gesagt, Alistair Brownlee hat gewonnen, Laufzeit 14 Minuten 50 auf 5 Kilometern. Die exakt gleiche Laufzeit und auch sonst in allen Zwischenzeiten relativ ähnlich hat Justus Nieschlag, der ist nämlich Zweiter geworden, musste sich also erst im Endspurt gegen den großen Alistair Brownlee geschlagen geben. Also da ist auf einmal Zug drin bei den Deutschen. Das haben wir ja schon jetzt seit einigen Wochen so ein bisschen in Beobachtung. Man hat ja zwischendurch das Gefühl gehabt, da geht ja gar nichts. Aber da gibt es echt so das ein oder andere Ergebnis, was dann aufhorchen lässt.
Ja, das ist ein schöner anhaltender Trend, würde ich sagen. Also das muss man ja wirklich sagen, Justus Nieschlag das ganze Jahr schon in allen Weltcuprennen sehr, sehr stark, ist ja jetzt noch nicht in der WTS gestartet, plant aber oder ist eingeplant für das nächste Rennen in Leeds. Und da kann man echt nur gespannt sein, was er dann auf der größten Bühne abliefern kann, weil was die Weltcuprennen angeht, war das ja jetzt echt immer, man muss ja auch sagen, die meisten Rennen davon werden nun mal im Laufen entschieden. Und da ist er wirklich voll da. Also jedes Mal abgeliefert, einmal im Endsprint um zweiten Platz, dann knapp Fünfter geworden und dann den Spieß wieder umgedreht. Mhm. Dann im Endsprint gegen Lasse Lewis den Weltcup gewonnen in Madrid und jetzt nur Zweiter hinter Alistair Brownlee. Ich bin da wirklich gespannt. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn da in so einem WTS-Rennen auch mal alles glatt geht, dass das eine Top-10-Platzierung auf jeden Fall wird. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Ja, Leeds ist das Heimrennen von den Brownlee-Brüdern.
Ja.
Ja, der weiß ja nur, woran bleiben muss. Ne?
Ja, wahrscheinlich ist es so. Also da, da muss man ja wirklich sagen, da waren ja sonst auch jetzt in Italien noch einige andere am Start, die schnell laufen können. Und ich persönlich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Alistair Brownlee direkt auf den Punkt wieder so fit ist, dass er auf der Sprintdistanz gewinnt. Und die sind ja zu dritt in einer Gruppe gelaufen mit Kevin McDowell zusammen noch, Amerikaner, der Dritter geworden ist, der zwischendurch einen Kilometer vor Schluss rausgelaufen ist und eine Attacke gesetzt hat, die dann nicht funktioniert hat, aber er hat es riskiert. Aber als sie zu dritter gelaufen sind, habe ich für einen kurzen Moment echt gedacht, Justus Nieschlag macht das. Also einfach mit den Vorergebnissen und mit dem, was letztendlich dazugehört, auch an Erfahrung, unmittelbar in den Wochen davor gegenüber Alistair Brownlee, der dann meinte, das ist jetzt, glaube ich, das abgesehen von einem Rennen, was er zwischendurch einmal gemacht hat, seit 3 Jahren das erste Mal wieder Sprintdistanz. Mhm. Also lang raus gewesen, was das Format angeht. Aber gut.
Der Weltcup ist ja so ein bisschen das Hinführungsformat zur WTS. Das heißt, die Athleten sind auch im Schnitt deutlich jünger. Alistair Brownlee mit seinen 31 Jahren ist so ja schon einer der älteren Hasen da im Feld gewesen. Ne? Justus Nieschlag 4 Jahre jünger. Gucken wir auch da nochmal zu den Frauen, weil auch da gibt es einen zweiten Platz zu bejubeln. Nina Eim.
Genau, unser Nordlicht von hier oben. Also auch Platz 2. Und ich würde mal sagen, damit hätte ich auch nicht unbedingt gerechnet. Das war wirklich gerade auch im Laufen, ist am Ende, glaube ich, 17:10 gelaufen. Also im Vergleich zum restlichen Feld wirklich, wirklich sehr stark. Und musste sich ja nur einer Britin geschlagen geben.
Und da, Sophie Caldwell.
Genau, doppelter Sieg von den Briten und doppelter zweiter Platz von den Deutschen.
Ja.
Und was dazu noch kommt, ist ja, dass wir noch 2 weitere Platzierungen in den Top 10 hatten. Also Lena Meissner auf Platz 4 und Caroline Pohler auf Platz 8. Also wie wir es gerade schon gesagt haben, ein Trend, der nicht nur an speziellen Athleten festzumachen ist, sondern einfach generell jetzt so ein bisschen hat man den Eindruck, das betrifft einfach die gesamtheitliche Nationalmannschaft. Also das ist, glaube ich, hätten viele vorher nicht so für möglich gehalten. Natürlich muss man jetzt auch sagen, gerade bei den Frauen ist es echt nochmal ein Sprung von Weltcup zu WTS. Und gerade wenn man das Startfeld anschaut und sonst so sieht, mit wem man das sonst zu tun bekommt, wenn man jetzt, werden wir ja gleich drüber sprechen, sich so Yokohama anschaut, ist es auch nochmal was anderes. Aber gut, deswegen meintest du ja auch gerade Hinführungsformat, so ein bisschen Erfahrung sammeln. Das sind ja alles noch relativ junge Athleten oder teilweise auch sehr junge Athleten. Und da ist es genau richtig, glaube ich, da auch so Selbstvertrauen erstmal zu holen, um dann irgendwann den Schritt eine Liga höher zu machen.
Ja, das machen wir jetzt, diesen Sprung. Ja, wir wechseln von Italien nach Japan, wir wechseln von der Sprint auf die olympische Distanz und wir wechseln vom Weltcup zur Weltmeisterschaftsserie, zur World Triathlon Series. Bei den Frauen, glaube ich, wenig überraschend. Mal wieder Katie Seferis, ja. Dritter Sieg in Folge. Und ein komplettes amerikanisches Podium.
Genau, ja. Das, wenn ich mich nicht täusche, das zweite Mal überhaupt, dass das passiert ist.
Das gab es mal für die Australierinnen hier in Hamburg. Ich glaube, es waren sogar drei Emmas, die hießen auch alle gleich.
Ja, ehrlich, das hatte ich jetzt gar nicht so präsent. Ich wusste nur, dass es Australien war und das ist schon ein bisschen her. Ne?
Also ja, das ist ein paar Jahre her.
6, 7, 8 Jahre.
Ja.
Also von daher traditionsreicher Tag für die US-Amerikaner. Und da war ich war sogar eher überrascht, dass Summer Rappaport, die ja früher Summer Cook hieß und geheiratet hat, so lange mit Katie Seferis mitgelaufen ist. Also es war ja bis zum Ende wirklich oder lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da hätte ich gedacht, einfach auch aus der Erfahrung von den Ergebnissen, die früher sonst so oder unmittelbar jetzt auch geleistet wurden, dass Katie Seferis noch auch in diesem Zweikampf viel, viel deutlicher oder viel früher noch deutlich klar macht. Das war schon sehr, sehr stark. Also wenn man sich da das Mixed Relay auch mal vor Augen führt, für die Amerikaner bekanntlich sehr, sehr wichtig ist auch, da haben die schon wirklich gute Karten, weil das auch so ein Beispiel dafür ist, selbst wenn mal ein oder in dem Fall eine Athletin ausfallen würde, wären da immer noch genug dabei und das Niveau ist halt derartig hoch, dass sich da jeder, der oder jede, die starten möchte, jetzt um bei den Frauen zu bleiben, das wird dann richtig eng. Es gibt ja nur zwei Plätze. Von daher, ja, sicherlich ein Team, was um die Goldmedaille oder um die erste Goldmedaille, die es in diesem Format nächstes Jahr zu vergeben gibt, mitreden will.
Ja.
Ja, das war schon eindrucksvoll.
Ja, aus deutscher Sicht Platz 10 für Laura Lindemann. Ich glaube, du hast ihr letzte Woche im Podcast ein bisschen mehr zugetraut.
Ja, und da muss man ja auch ganz klar sagen, dass das lag ja auch, oder also Laura Lindemann hat sich ja wirklich insofern stark präsentiert, dass sie aus der Radgruppe, die, ich glaube, es waren sogar 2,5 Minuten Rückstand, die Gruppe dann hatte, noch vorgelaufen ist und welche aus der Spitzengruppe eingeholt hat. Also auch stark gelaufen. Das Ding wurde dann für alle, die da in der Gruppe mit drin waren, verloren, dadurch, dass die Spitzengruppe nach dem schnellen Schwimmen weg war und das auch nicht gearbeitet wurde, um den Vorsprung zuzufahren, sondern dass der dann einfach noch viel, viel größer wurde. Also klar, mit so einer starken Radfahrerin wie Katie Seferis an der Spitze, die das dann auch drauf anlegt, oder Lotte Müller aus Norwegen, die dabei war, die auch weiß, die läuft nicht so gut, die muss versuchen, auf dem Rad eine möglichst große Lücke zu reißen. Das hat dann insofern funktioniert und der Abstand war dann einfach so groß. Wenn das anders läuft und das mal wirklich nur eine reine Laufentscheidung ist oder dass mal 30 bis 45 Sekunden sind und nicht 2 bis 2,5 Minuten, dann geht das Ganze, glaube ich, auch mal anders aus. Also ich denke, das Potenzial, Top 5 zu machen oder auch das Podium zu machen und das nicht nur mal so als, ja, vorsichtig gesagt, Ausrutscher, sondern mit einer gewissen Kontinuität, das hat sie auf jeden Fall. Und die Form wird sie eigentlich auch haben.
Ja, jetzt ist sie ja eine gute Minute hinter der Spitze aus dem Wasser gekommen. Ist das tatsächlich ein so großer Leistungsrückstand oder war das Tagesform beim Schwimmen?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß sonst nicht, was sie im Training natürlich reißt. Aber es war schon sehr, sehr auffällig jetzt bei diesem Rennen. Und da weiß ich auch nicht genau, woran das lag. Das Feld hat sich echt unglaublich entzerrt, bei den Männern und bei den Frauen. Und ich weiß nicht, also es wurde wie meistens ohne Neoprenanzug geschwommen, 2 Runden, 750 Meter. Aber es war wirklich irgendwie, ja, sieht man nicht immer, dass das so lang gezogen ist. Also es hatte schon wirklich was von einer Perlenschnur am Ende der zweiten Runde, in beiden Feldern komischerweise. Und dementsprechend ist halt so ein Rennszenario auch mal entstanden, dass die Gruppen nicht irgendwann zusammenfahren, sondern dass der Vorsprung einfach mal so groß ist, dass sich das Feld komplett aufteilt und das auch bis zum Laufen dann so bleibt.
Ja, Laura Lindemann, die einzige deutsche Starterin bei den Frauen, bei den Männern, war noch Valentin Werns am Start. Ja, wir haben heute schon in der Redaktion darüber diskutiert. Das ist ein Name, den man jetzt ja irgendwie auch erst seit kurzem kennt. Ist am Ende gelandet auf Platz 31. Jonas Schomburg haben wir noch gar nicht erwähnt. Der ist Elfter geworden.
Ja, und da also wirklich echt Respekt, das war wirklich ein ziemlicher Sprung nach vorne. Also was die Laufzeit als solche angeht, ich glaube, er ist, was ist da gelaufen, 31...
25, eine gute Minute hinter dem Männersieger, und das ist schon ein enormer Sprung, den
er da gemacht hat. Das ist ein enormer Sprung, und gerade weil diese, ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Leute in der Spitzengruppe drin waren, 5, 6, 7, mehr waren es nicht. Der ist bis Kilometer 5, also bis nach der zweiten von 4 Laufrunden, ist er in dieser Gruppe drin gewesen. Normalerweise läuft es ja so, dass er ganz vorn mit rausläuft, vielleicht noch einen Kilometer, vielleicht 2 mit vorn bleibt und dann überholt wird und das meistens dann so um Platz 20 wird. Manchmal dann Platz 30, manchmal Platz jetzt 17 oder 18, aber dass dann nochmal deutlich mehr Leute sind, die ihn überholen. Aber das war echt... ein deutlicher Sprung nach vorn. Und der hat sich auch beim Zieleinlauf war da sehr euphorisch und auch emotional. Der hat sich richtig über diesen 11. Platz gefreut, weil das, glaube ich, für ihn einfach so ein Selbstvertrauen war, was wachgerufen wurde. Und er gemerkt hat, hey, da geht was. Also auch im Laufen, die Leistung ist da und er ist auf dem richtigen Weg. Er hat sich ja auch wirklich Stück für Stück gesteigert. Also wenn er das ein bisschen aufrechterhalten kann und da auch noch einige Schritte machen kann, dann, also er hat ja jetzt schon an Top 10 geschnuppert. Da fehlt ja nun wirklich nicht viel.
Und die Saison ist noch lang und vor allem das große Highlight aus deutscher Sicht ist natürlich auch immer das Rennen, das Heimrennen in Hamburg, ja, wo wir ja auch schon viele Überraschungserfolge deutscher Athleten gesehen haben, bis hin zum Weltmeistertitel 2007. Wer weiß, was da noch geht.
Ja, also ist natürlich, aus deutscher Sicht drücken wir natürlich da immer die Daumen. Nun ist es natürlich bei ihm so, er kommt eigentlich immer an der Spitze mit aus dem Wasser, er fährt auch immer mit vorne Rad, ist auch jemand, der die Initiative ergreift und versucht, einen Vorsprung rauszufahren. Und offensichtlich hat das jetzt auch rausgefunden, wie das Ganze funktionieren kann, so dass er auch noch am Ende ein paar Körner beim Laufen hat. Also wenn das so weitergeht, dann will ich es nicht ausschließen, dass man da auch mal auf jeden Fall eine einstellige Platzierung, so viel hat ja dieses Mal gar nicht gefehlt, ja, ja, aber in der Zukunft dann auch mal eine Top-5-Platzierung vielleicht sehen kann.
Er ist ja noch jung mit seinen 25 Jahren, 11 Jahre älter ist Javier Gomez. den hattest du, glaube ich, ganz oben in deiner Tippliste. Der ist ganz knapp im Podium gescheitert, ja, Vierter geworden hinter dem Sieger Vincent Lewis vor Henry Schoeman aus Südafrika und dem Ungarn Benz Bischak.
Ich weiß es auch nicht. Ich war mir auch nicht sicher.
Benz Bischak, würde ich mal sagen. Spricht man ihn aus. Ja, einen, den man jetzt auch nicht so unbedingt auf der Rechnung hatte. Ne? Platz 1 und 2 geht, glaube ich, so in Ordnung. Alexi 5., Fernando Alazar 6. Also das ist schon ein sehr, sehr elitäres Feld gewesen. Wie schätzen wir das ein?
Ja, also ich glaube, man kann das echt nicht hoch genug einschätzen, weil wenn man sich mal auch vor Augen hält, dass Gomez, es müssten ja jetzt 2 Wochen davor noch die Langdistanz-WM gemacht hat, gewonnen hat,
ja,
und das einfach ja solche Sprünge sind, die ja da auch vom Training und dann von der Erholung und immer wieder neu abliefern zu müssen, dass er echt da bewiesen hat jetzt, dass er erstmal zurückkommen kann auf die Kurzdistanz, dass er unmittelbar danach, eine Woche später, nach dem WTS-Rennen in Bermuda, auf der Langdistanz so dominant ist und gewinnt, und dass er 2 Wochen danach nochmal das Ergebnis bestätigt und direkt vorne mitmischt, weil das sah ja auch wirklich lange so aus, die sind ja in der Vierergruppe gelaufen oder vorher waren es ja sogar noch mehr und er war ja lang dabei, es war ja wirklich bis kurz vor Schluss. Und da hat nicht so viel gefehlt. Also das ist dann sowas, das kann man dann echt mal vielleicht noch mit ein bisschen müde Beine oder auch Tagesform abtun, aber die Leistung ist da. Also
ja, wenn wir uns mal die Laufzeiten angucken, die ersten 3 Läufer 30:21, 30:22, 30:23 und Gomez dann als zweitältester Starter in dem Feld mit eben Vorbelastung, Langdistanz-WM und so weiter, 10 Sekunden nur dahinter.
Ja.
Ja, ne?
Ja, wie gesagt, jetzt muss man echt mal sagen, ihm ist echt fast alles zuzutrauen. Also wenn er sich jetzt nicht verletzt und da dran bleibt und das priorisiert und sicherlich auch richtig periodisiert, dass er auf dem Punkt fit ist, dann ist die Vorbereitung auch nochmal eine ganz andere. Da wird er dann keine Experimente mehr mit Langdistanz-WM im Heimatort und so, sondern da ist dann der absolute Fokus die Goldmedaille. Also auf jeden Fall sicherlich nicht der Top-Favorit, aber einer der Favoriten. Und leistungstechnisch kann man gerade nichts dagegen sagen, dass er nicht in der körperlichen Verfassung wäre, die Goldmedaille zu gewinnen. Und weil du gerade noch Alex Yee erwähnt hast, der hat ja noch eine phänomenale Aufholjagd hingelegt nach so viel Rückstand auf dem Rad. Ist, glaube ich, auch der Einzige, der unter 30
Minuten... Unter 30 Minuten, 29,58.
Ja. Genau, da ist zwischen...
Und das, also das muss man mal ehrlich sagen, das schafft selbst Simon nicht im Einzellauf.
Ja, schön wär's, da wäre ich ja ganz schön weit vorn mit dabei in Deutschland, gerade noch so in meiner Altersklasse. Nee, aber das war echt phänomenal. Da ging richtig das Mutmaßen los, ob der das noch schafft, auf diese Spitzengruppe aufzulaufen mit dem Rückstand, den er hatte. Hat er dann nicht ganz geschafft, aber der war auch wirklich mehr als zufrieden, weil das läuft ja langsam darauf hinaus, dass der sich seinen Tokio-Slot im Ranking über wie gesagt die Liste halt sichern kann, weil er jetzt durch Platz 2 und 5 schon mal gut dasteht. Der hat da mit seinem Laufen echt eine richtige Waffe und da sind auch jetzt alle ein weiteres Mal gewarnt worden, dass sie den beim Radfahren loswerden müssen.
Oh ja. Das wird noch sehr, sehr spannend. Thema Yokohama. Sind wir damit durch oder?
Ja.
Wie gesagt, weiter geht es in Leeds und genau. Dann kommt, glaube ich, schon Hamburg.
Ja, ich glaube auch.
Also da sind wir mittendrin in der Saison. Wir haben gerade über den Rückwechsel von Javier Gomez von der Lang auf die Kurzdistanz gesprochen. Auch in Deutschland haben wir eine ähnliche Meldung. Patrick Lange, der zweifache Ironman-Weltmeister, startet bei den Finals bei der deutschen Meisterschaft nicht mal nur über die Kurzdistanz, sondern über die Sprintdistanz in Berlin.
Ja.
Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Die Finals als Premiere in Berlin sind die deutschen Meisterschaften von 13 Sportverbänden. Große Verbände dabei, Leichtathletik ist dabei, Schwimmen ist dabei, kleinere Sachen wie Bogenschießen und eben auch Triathlon. Das Ganze an einem Wochenende, 3. und 4. August. Die Schwimmer fangen schon 2 Tage vorher an, weil sie sonst ihr Programm nicht unterbekommen. Live in ARD und ZDF wird eine große Nummer. So ein Mini-Olympia, auch mit olympischen Flair. Also die Triathlon-Wettkämpfe finden statt vom Wannsee. Da wird geschwommen, dann durch den Grunewald geradelt und dann geht es auf die Laufstrecke. Und das Ziel ist tatsächlich vor dem Olympiastadion, wo innen drin dann die Leichtathleten kämpfen. Und wie gesagt, Patrick Lange wagt sich unter die, nicht nur Kurz-, sondern Sprintstreckler. Ja.
Ja.
Ich finde es sehr spannend, ja. Auch da haben wir schon drüber diskutiert, tut er sich damit einen Gefallen? Also ich behaupte mal, ja, weil er hat nichts zu verlieren.
Das würde ich auch sagen. Also das war ja auch, und das muss man jetzt für alle, die das noch nicht irgendwie mitbekommen haben oder gelesen haben, auch sagen, also der geht da ohne Ambitionen. Also der will nicht deutscher Meister oder so werden. Also nicht wie bei Javier Gomez, der jetzt zurückkommt und sagt, alles oder nichts, sondern da geht's halt darum, dem Sport was zurückzugeben, wie er sagt. Er hat ja in der Bundesliga auch seine Anfänge gehabt. Das ist ja alles eingebunden im Triathlon in ein Bundesliga-Rennen. Und startet dafür Darmstadt, sein Heimatverein. Und ich denke, der wird sich da nicht vornehmen, irgendwie Meister zu werden oder aufs Podium zu kommen, sondern da geht es ihm echt darum, nochmal vielleicht für diese Großveranstaltung im Triathlon-Rennen so ein bisschen extra Präsenz vielleicht mit reinzubringen, einfach dadurch, dass der Aufhänger dann halt ist, hier, die ihr sonst kein Triathlon verfolgt, aber ihr kennt den Ironman Hawaii und unseren zweifachen deutschen Sieger Patrick Lange, ja. Der ist auch mit dabei und da hat man nochmal so einen anderen medialen Fokus. Von daher kann man ihm eigentlich danken, dass er das macht und dass er versucht, den Triathlonsport als solchen da so in das möglichst große Licht zu rücken, weil das natürlich eine schöne Chance ist und eine große Bühne, die wir damit eine Randsportart bekommen. Und ich denke, er selbst tut sich damit auch einen Gefallen. Der wird das sicherlich irgendwie auch klug ins Training versuchen einzubinden, damit das alles passt. Und ja, es für ihn sicherlich auch so ein bisschen Nostalgie, da zurückzukehren, weil ja, das war ja zu einer Zeit, wo er noch nicht daran gedacht hat, irgendwie mal Langdistanz überhaupt zu machen, geschweige denn sich auszumalen, wohin das Ganze mal führen würde. Und ja, also ich denke, das wird für ihn nicht mit sehr, sehr vielen Ambitionen verbunden sein. Natürlich nimmt er das so ernst wie möglich, aber...
Ja, wie gesagt, er kann nicht verlieren, er kann eben nur gewinnen. Ja. Wenn er da 37. wird, dann ist es klar, er ist im Langstreckentraining und so weiter, aber jeder Platz besser ist natürlich gut für ihn und Patrick Lange kann laufen und beim Triathlon gilt, glaube ich, je kürzer, desto Lauf. Ne?
Also, ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch aus sportlicher Sicht spannend. Natürlich, wer Bundesliga-Rennen oder Kurzdistanzrennen schon mal gesehen hat, der weiß, da wird sich sowieso nichts geschenkt. Also das ist ja nun kein Format, wo man einfach mal hingeht und mitmacht, sondern dann hält man auch voll rein. Das geht bei dem Format auch gar nicht anders.
Ja, ich meine, spätestens seit dem Ironman Frankfurt im vorletzten Jahr wissen wir, Patrick Lange kann auch schwimmen. Ja, im letzten Jahr war es.
Im letzten Jahr.
Ich bin schon wieder ein Jahr weiter. Patrick Lange kann auch schwimmen und wer sich auf dem Rad geschickt anstellt in so einer Gruppe, der kann auch da mithalten. Und wenn man dann in so einer Gruppe vom Rad kommt und laufen kann wie Patrick Lange, dann wird man nicht 37., sondern dann landet man vielleicht noch ein paar Plätze weiter vorne.
Ja, also das denke ich auch, von daher genau deshalb. Also er wird ja sicherlich, ich will jetzt nicht sagen, alles probieren, das ist ja kein Highlight für ihn, aber der wird schon Gas geben. Und da bin ich auch echt überlegt, für was es dann reicht, wenn man voll in einem Langdistanztraining drin ist, aber wenn man halt nur mal die Leistungsfähigkeit mitbringt, die er mitbringt. Also ich finde es eigentlich sehr spannend, das zu verfolgen.
Absolut, absolut. Wir hatten diese Diskussion vor über 10 Jahren, dass es immer hieß, die deutschen Langstreckenprofis, die verstecken sich, die geben dem Sport nicht zurück, die starten dann halt in Nizza, auf Hawaii und so weiter, in Almere und so, aber wir sehen die hier nicht. Und jetzt wagt sich endlich mal einer von den ganz, ganz Großen da auf die Kurzstrecke, um sich zu zeigen. Das kann dem Sport nur gut tun.
Ja.
Also wir hatten diese Diskussion ja schon, dass die Triathleten eben da ein Bundesliga-Rennen integrieren, wo auch sehr, sehr viele internationale Starter am Start sind. Die Schwimmer haben gerade das Gegenteilige vermeldet. Da ist die deutsche Meisterschaft Schwimmen eben nicht wie im Vorjahr als internationale deutsche Meisterschaft ausgeschrieben, sondern erstmals wieder als reine deutsche Meisterschaft. Es dürfen keine Ausländer starten. Die Triathleten gehen da ihren Sonderweg, um ein attraktives Starterfeld, ich sag mal, im Sinne des Sports zu präsentieren. Wie das medial dann rübergetragen wird, das werden wir sehen. Mhm. Ja, ich bin dabei, schau es mir an. Werde dann hinterher genau das tun und zwar vom Olympiastadion ins Schwimmbad rüberfahren und eben zweigleisig da berichten.
Ja, ja, also glaube ich für viele echt jetzt so ein, es ist ja eigentlich quasi ein Testballon. Es wird ja erstmal ausprobiert und geschaut, lässt sich das überhaupt alles vereinbaren? Ist das vielleicht ein Format, was man zukünftig weiterführen kann oder beendet man das danach wieder, je nachdem, wie es läuft? Und ja, ich finde es eigentlich, es ist eine Chance, nicht nur für unsere Sportart, sondern für alle Sportarten und eine große Präsenz, die da stattfindet, gerade mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, die dann auch da wieder viel machen werden. Und ja, wie gesagt, das kann eigentlich nur für alle gut sein.
Plus man kann ja auch als Age-Gruppe, und das ist wieder die Besonderheit beim Triathlon, man kann ja auch als Age-Gruppe auf den gleichen Strecken an den Start gehen und sich dann die Elite-Rennen angucken oder noch rübergehen ins Leichtathletikstadion und sich dann nochmal ganz andere Sportarten anschauen.
Und da klinke ich jetzt einmal ganz kurz ein, denn darüber haben wir noch nicht gesprochen und ich weiß auch noch gar nicht, ob du das mitbekommen hast. 2024 bei den Olympischen Spielen soll kurz nach dem Marathon der Profis, noch ein normaler, allgemeiner Marathon stattfinden für jedermann, bei dem man sich auch anmelden kann, beziehungsweise das wird wahrscheinlich so großer Andrang sein, dass es dann gelost wird und mit anderen Verfahren gelöst, aber man startet dann kurz nach dem Olympischen Marathon in Paris.
Ja, das Thema hatten wir tatsächlich schon mal kurz angeschnitten, das ist so das Motto der Olympischen Spiele von Paris, die Spiele für alle, fürs Volk und es wird nicht nur im Marathon so sein, sondern auch in anderen Sportarten, wo man drüber nachdenkt, das Ganze irgendwie zu öffnen, also nicht in der Form zu öffnen, dass jetzt jeder Olympiasieger werden könnte, sondern auch Volksveranstaltungen in dem Rahmen anzubieten. Finde ich sehr sympathisch.
Ja, finde ich auch. Ja. Also das wäre vielleicht echt mal eine Überlegung für mich wert, das auszuprobieren. Also,
ja,
sehr, sehr reizvoll.
Es wäre ja nicht das erste Mal, dass du als Age-Group.
Ja, gut, das ist beim Marathon ausgeschlossen, aber das hat natürlich was. Ne? Das ist schon was ganz, ganz Besonderes.
Aber so entwickeln sich diese Formate eben weiter. Wir haben ja im letzten Jahr die Premiere gehabt, dieser Europaspiele, wo Triathlon eben auch mit dabei war. Damals Schwimmen und Triathlon in Glasgow, die Leichtathletik parallel in Berlin. Deutschland überlegt jetzt, das Ganze ins Land zu holen, nach München. Da gibt es allerdings ein paar Probleme und Querelen, dass die Schwimmer zum Beispiel sagen, nee, das ist so zu teuer, das wollen wir nicht. Und Berlin soll so ein bisschen auch Vorzeigeveranstaltung für das Europameisterschaftsfestival in München werden. Mhm. Und da sind wir sehr gespannt. Also da tut sich was. Ja. Es nützt letztendlich allen Sportarten, die nicht Fußball sind. Und von daher können wir das Ganze nur mit unterstützen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. Wie gesagt, 3. und 4. August sind diese Triathlon-Wettkämpfe in Berlin. Wir haben Rennen, die kurzfristiger anstehen. Und zwar am Wochenende das nächste Comeback, das des Andreas Relatsch.
Ja, wollen wir es hoffen, ne? Also es gab jetzt noch keine weiteren Infos. Oft ist es ja auch so, dass bei so großen Rennen von den Relats auch nochmal irgendwie eine Pressemitteilung oder so kommt, dann mit den jeweiligen Zielsetzungen, Ambitionen. Und ja,
also wir reden über den Ironman Lanzarote?
Genau, wir reden über den Ironman, genau, das muss man auch dazu sagen. Ironman Lanzarote, bekannt für die knüppelharte Radstrecke und mit viel Wind und 2500 Höhenmetern. Ja, und mittendrin dann hoffentlich Andreas Relat, der versuchen wird, dann, wenn er startet, natürlich die Hawaii-Quali zu lösen. Ja, jetzt ist es natürlich so, ich sage ja ganz bewusst, hoffentlich, weil er seine letzten beiden geplanten Starts schon gesundheitlich abgesagt hat. Nicht aufgrund von orthopädischen Problemen, aber von einem Infekt, den er hatte, was ja relativ leicht ist, so wie wir das mitbekommen haben oder so wie er sich auch geäußert hat. Wollte ja beim Ironman 73 Marbella starten und beim Ironman 73 in der Provence in Frankreich. Und ja, wollte er kein Risiko eingehen. Deswegen, wir haben noch nichts weiter konkret gehört. Also er plant mit diesem Start schon ganz lang. Die Ansage war auch, er verzichtet auf das Rennen in Frankreich, um den Start in Lanzarote nicht zu gefährden, weil das wirklich dann das Wichtigste ist mit der Hawaii-Quali oder der anvisierten Hawaii-Quali. Ja, von daher hoffen wir natürlich, dass es geklappt hat und dass er fit an den Start geht und dass auch ein möglichst gutes Ergebnis wird. Also das wird sicherlich sehr, sehr spannend jetzt.
Wenn er startet, auf wen trifft er da?
Da gibt es so einige, also unter anderem Frederik van Lierde, der auch sicherlich ein erstmal ernstzunehmender Gegner ist. Giulio Molinari, den Italiener. Rhys Barclay, der Mann von Lucy Charles. Mm. Dann Ivan Rania, Alessandro De Gasperi. Aus deutscher Sicht sind noch Christian Kramer dabei, Stefan Schmidt, Marc Dülsen, Roman Deisenhofer, Johannes Moldan. Und ja, Johann Ackermann hat leider auch Ermüdungsbruch ist es, oder beziehungsweise auch eine Verletzung, die ihn erstmal deutlich ausbremsen wird. Startet deshalb nicht, hat sich auch lange auf das Rennen vorbereitet. Ja, an dieser Stelle trotzdem viele deutsche Starter. Ja, ein Feld, bei dem man sicherlich sagen muss, da würde theoretisch ein bisschen mehr gehen, aber gescheckt kriegt man da nichts und da sind genug Top-Leute am Start. Es ist keine Kontinentalmeisterschaft, sprich es gibt vielleicht nur einen Slot bei den Männern, einen Slot bei den Frauen für Hawaii. Ja, dementsprechend wäre das ein Beispiel dafür, dann muss man das Rennen halt auch gewinnen. Und da reichen dann 4, 5 andere, die richtig gut sind, in der absoluten Spitze, um einem das streitig zu machen.
Ja.
Das, ja, von daher könnten wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass wenn Andreas Relat startet, muss der Sieg eigentlich das Ziel sein, um die Quali zu lösen. Ja, ich denke mal, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass wir ihm das auf jeden Fall wünschen würden.
Ja. Ja, bei den Frauen, wie sieht es da aus?
Bei den Frauen ist das Ganze ein bisschen überschaubarer, was die Anzahl angeht. Also es sind zumindest stehen auf der Startliste noch oder insgesamt 40 männliche Profis. Da wissen wir jetzt auch, habe ja auch gerade schon gesagt, der eine oder andere wird da sicherlich nicht starten. Bei den Frauen ist unter anderem dabei Emma Pallant, die ja letztens auch gezeigt hat, über die halbe Strecke, dass sie da schon ordentlich in Schuss ist, das jetzt auch auf die lange Strecke wieder versucht zu übertragen. Nikki Bartlett, auch eine Britin, die mit am Start ist. Maya, wie wird ihr zweiter Name ausgesprochen? Darüber haben wir auch schon ganz oft. Stage Nielsen, genau. Ja, aus deutscher Sicht Jenny Schulz am Start. Und ja, insgesamt vielleicht noch auch zu erwähnen, Rachel McBride aus Kanada. Dementsprechend, ja, auch da gilt das Gleiche. Wie schon gesagt, man müsste das Rennen wahrscheinlich gewinnen, um den Hawaii-Slot zu kriegen. Dafür ist sicherlich mit Abstand die größte Anwärterin Emma Pallant. Aber die hat bisher auf der langen Distanz auch noch nicht das gezeigt, was sie auf der Mitteldistanz kann. Von daher, ja, auch immer noch relativ offene Karten.
Ja, gewinnen müsste man auch in Brasilien, weil da waren die Kontinentalmeisterschaften schon in Argentinien.
Ja, dass Brasilien ist schnell erzählt. Also als Top-Favorit sicherlich Igor Amorelli, der da auch schon mehrfach gewonnen hat, sein Heimrennen. Und ansonsten sehr, sehr kleines Starterfeld. Bei den Frauen nur 6 Starterinnen gemeldet. Und ja, also gerade auch aus deutscher Sicht eigentlich überhaupt nicht interessant. Und erstmal mit einem ja relativ klaren Top-Favoriten. Viel spannender wird es dann, wenn man in unser Nachbarland schaut.
Genau, da ist es aus deutscher Sicht nämlich spannend. In St. Pölten, einem, ich sag's jetzt mal böse, Vorort von Wien.
Ja, genau. Ja, unter anderem dort am Start, weil du gerade schon auch aus deutscher Sicht gesagt hast, ist Nils Frommholt. Ja, der da sicherlich auch ja, Siegesambitionen haben muss, nachdem er jetzt so abgeliefert hat in Südafrika. Ja, wird ihm allerdings nicht einfach gemacht. Michael Weiß, Vorjahressieger, ist wieder mit dabei. Heimrennen für ihn. Eben gerade schon erwähnt, Giulio Molinari steht leider auch in Österreich auf der Startliste. Von daher weiß man jetzt nicht, ob er Lanzarote macht oder in Ironman 73 St. Pölten. Ist wieder so ein Beispiel dafür, dass wir ja, da relativ kurzfristig sehen müssen, vielleicht wo ist er angereist, welches Rennen macht er wirklich. Ansonsten auch noch bei den Österreichern mit dabei Thomas Steger, der jetzt auch schon, welchem Rennen war es, Challenge Regione, den zweiten Platz belegt hat. Und ja, Jesper Svensson aus Schweden, der 2018 den Ironman Barcelona gewonnen hat. Und Peter Hemmerich, auch schon ein Challenge-Rennen gewonnen dieses Jahr. Also wirklich ein starkes Starterfeld. Aus deutscher Sicht darf man sicherlich nicht vergessen Franz Löschke, der auch auf jeden Fall, denke ich mal, ein Wörtchen mitreden will um die Podiumsplatzierung. Ja, auch in Buschütten schon mal gezeigt hat, dass er fit ist. Und ja, von daher das.
Ab welcher Distanz packt er die Black Roll aus in der
Zwischenzeit? Ich glaube, das passiert ausschließlich bei der langen Distanz.
Okay.
Aber an der Stelle, solche spektakulären Bilder würden wir auch, glaube ich, nochmal nehmen, ne? Wenn er das beim nächsten langen Distanzrennen wieder macht.
Ich werde das auch bei meinem nächsten langen Distanzrennen machen.
Ist gar nicht so blöd. Ich meine, wie viel hat er da verloren? Ich würde echt mal behaupten, das waren 10 Sekunden oder weniger. Und viele kennen das sicherlich, wenn du 4 bis 5 Stunden oder mehr auf dem Zeitfahrrad in einer Position sitzt, wo du auch wirklich relativ angespannt bist, weil du auch ordentlich trittst,
Ja. Dann
kann das schon ordentlich helfen für den unteren Rücken. Ne? Also wundert mich eigentlich, dass diese Überlegung vorher noch keiner hatte bei den Profis.
Ja,
aber
Ja. Da
wird halt dann doch irgendwie um jede Sekunde gekämpft.
Ja,
also von daher auch traditionell immer ein stark besetztes Rennen. Dieses Jahr auch wieder viele mit dabei. Jemand, der, wenn wir zum Frauenfeld kommen, mit auf der Startliste stand, war Laura Philipp, die aber schon vorher gesagt hat, dass sie im Kraichgau eigentlich starten
will.
Und nicht in St. Pölten, so wie es lang viele angenommen haben, weil sie nun mal auch mit als Vorjahressiegerin mit der ersten Startnummer bei den Frauen auf der Startliste stand oder immer noch steht.
Steht immer noch, liebe Kollegen bei Ironman, so können wir doch nicht arbeiten. Ja, also
ja.
Ne, es steht lange, lange fest, dass sie da nicht starten wird und ja, das macht es nicht einfacher.
Nee, genau, es ist...
Aber auch das Thema hatten wir schon mal.
Ja, genau.
Vielleicht hört uns ja jemand zu.
Ja, aber also ich weiß auch von vielen Athleten, dass die wirklich dann Mails schreiben und auch eine Antwort bekommen und dann auch von Ironman, ja, irgendwie schade, dass du nicht startest und ich hatte das letztens mit Florian Angert, dass wir dann ihn im Vorbericht zu Marbella erwähnt haben und dass er dann auch gepostet hat, ja, hier Vorbericht, aber ich starte gar nicht. Dann hatte ich noch kurz Kontakt mit ihm und dann hat er auch gesagt, irgendwie, klar, also was sollen wir machen? Wir können nicht irgendwie 20 Leute für einen Rennvorbericht oder für den Podcast, wenn wir drüber sprechen, irgendwie vorher anfunken und nachfragen. Und dann hat er mir auch nochmal erzählt, er hat, als dann klar war, er will nicht starten oder er plant mit anderen Rennen, geschrieben, er hat eine Antwort bekommen, die haben das verzeichnet, rechtzeitig, Wochen vorher und es wird halt nicht angepasst und das ist halt ein bisschen schade, ne?
Ja,
ja, aber nichtsdestotrotz, auch bei den Frauen, trotzdem aus deutscher Sicht, was spannend wird, ist, wir haben noch ein Comeback, nämlich von Julia Geier. Und ja, da kann man sicherlich mal abwarten. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, ich gehe jetzt wieder nur von der Startliste aus, ob sie wirklich startet. Ja, ansonsten hat sie, glaube ich, jetzt auch über ein Jahr kein einziges Rennen gemacht. Bestimmt fast schon anderthalb oder sind es mittlerweile fast sogar 2 Jahre. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall mindestens ein Jahr kein Rennen gemacht. Oder zumindest kein großes Rennen. Ja, jetzt wieder dann auf der mitgrößten Bühne dabei. Aus deutscher Sicht Laura Zimmermann, Und auch Katharina Grohmann, immer noch amtierende deutsche Meisterin auf der Langdistanz letztes Jahr in Hamburg geworden. Und ja, also zumindest das sind noch andere Deutsche am Start, die allerdings, bei denen ich glaube, dass die nicht so viele Chancen haben. Annika Timm und Christine Liebhold. Von daher einige deutsche Starterinnen mit dabei. Und ja, größte Konkurrentin international wird sicherlich sein Lisa Hüttaler, die auch ihr Heimrennen da hat. Und ja, also auch da ein paar Starterinnen weniger als bei den Männern. Bei den Männern sind es 44, bei den Frauen sind es nur 16. Und ich sehe gerade, fast hätte ich eine unterschlagen, eine Nachwuchsathletin, nämlich Annalena Pohl, die vielleicht auch Ambitionen hat, damit ganz vorne aus dem Wasser zu kommen und das Rennen dann schnell zu machen. Von daher, ja, drücken wir da den deutschen Startern und Starterinnen auch die Daumen und ja, sind gespannt, was wir dann nächste Woche zu berichten haben.
Ja, das werden wir tun. Aktuell zu berichten haben wir noch unsere neue Ausgabe Triathlon 170 ist raus. Wir haben getitelt, Jan Frodeno ist zurück. Die ersten Kommentare waren da schon, der war doch nie weg. Ja, er hat aber über 250 Tage kein Rennen gemacht und hat sich in Buschhütten sehr eindrucksvoll wieder in Szene gesetzt auf einer ihm inzwischen nicht mehr ganz so geläufigen Distanz. Wir haben ihn dabei interviewt oder in dem Rahmen und Kollege Marvin Weber hat ein wunderbares Interview mitgebracht, was wir in der Ausgabe 170 jetzt haben. Dazu dein Spezialthema, der Weg der Wikinger, wie Norwegen an die Spitze strebt. Mit vielen Eindrücken und Erkenntnissen. Du hast sie besucht in der Sierra Nevada und hast denen wirklich mal auf den Zahn gefühlt, wie trainieren die eigentlich, was machen die und warum sind die auf einmal so erfolgreich, warum manchmal auch nicht, ja, also eine große Story. Für die private Anwendung gibt es ganz viele Schlüsseleinheiten für alle Athletentypen. Es gibt das Thema Aufwärmen für den Wettkampf, wo wir ja schon hier im ganzen Podcast dabei sind, ja, also die Kernsaison rückt näher. Dazu gehört auch das Thema Feintuning für das Equipment, ja, ready to race, was kann ich noch an kleinen Stellschrauben drehen, um dann fit zu werden für das, was da ansteht. Und auch im Bereich Ernährung dreht sich alles um ja, das Training und die Hinführung auf den Wettkampf und die Ernährung dann unterwegs. Ja, ja. Das sind die großen Themen in der Triathlon 170 ab diesem Mittwoch am Start und am Kiosk. Ja. Ansonsten können wir noch berichten, wir haben ein großes Projekt vor uns, das ist der Triathlon Web Summit. Ja, eine Etage über uns in unserem Studio ist momentan alles, sieht es ein bisschen anders aus. Da stehen also keine Blitzlichter für Fotokameras, sondern wir haben ein Fernsehstudio da aufgebaut und drehen großer Stückzahl Experteninterviews, Expertenvorträge. 25 an der Zahl. Das Ganze startet vom 13. bis 16. Juni. Jeden Abend gibt es da 4 Stunden live ja, Service-Themen zum Triathlon mit ganz vielen verschiedenen Speakern. Ich gehe hier mal gerade die Liste durch. Das sind so viele prominente Leute, die kann ich gar nicht alle im Kopf haben. Daniel Unge ist dabei, unser Weltmeister von 2007. Der Streckensprecher Till Schenk, Hermann Aschwer, der ja quasi so das Urgestein unter den Triathleten und Triathlon-Publizisten in Deutschland ist. Utz Brenner als Triathlon-Coach, Wenke Kujala, du bist dabei mit deinem genau. Spezialthema Laufschuhe.
Genau, ja.
Michael Krell ist als Coach dabei. Christoph Fürleger, der Geschäftsführer von Hannes Hawaii Tours, wird über den Mythos Hawaii berichten. Sebastian Schluricke von Aerotune zum Thema Aerodynamik. Nils Görke als Coach. Caroline Rauscher zum Thema Ernährung. Jan Silbersen als der schnellste Triathlon-Schwimmer, der da zwar ohne Neo auf Hawaii den Rekord aufgestellt hat, aber über das Thema Neopren spricht. Max Longré zum Thema Krafttraining. Jens Schüren, der auch der Organisator des ganzen Events ist, der redet über die größten Fehler im Kraulschwimmen. Markus Davo als Lauftrainer für die Langstrecke. Ich selbst habe 2 Vorträge, einen zum Thema meine 10 Learnings aus dem Ironman Hamburg und zusammen mit Hartwig Töne, einem der beiden Moderatoren des Events, spreche ich über die größten Namen in der Triathlon-Geschichte. Das wird eine sehr emotionale Geschichte. Ne? Dazu kommen noch ein paar mehr. Björn Giesmann ist noch dabei als Geschäftsführer von Stubbs und Trainer von Daniela Bleimehl. Also wie gesagt, vom 13. bis 16. Juni startet das. Tickets gibt es kostenlos unter triathlon-web-summit.net. Das stellen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Und ja, wir freuen uns darauf. Wie gesagt, Moderator ist Hartwig Töne zusammen mit unserer Kollegin Helena Wethchen. Und das wird eine ganz feine Sache, glaube ich. nicht so ganz so lange warten, um auf kurzem Dienstweg an viele tolle Inhalte zu bekommen, ist unser Buch Sonderverkauf. Ja, der eine oder andere hat es mitbekommen. Unsere Bücher erscheinen zukünftig unter einem Dach mit Delius Klasing, weil wir einfach gesehen haben, unsere Triathlon-Reichweite und die Reichweite eines Großverlags im Buchverlag und im Buchhandel, die ergänzen sich ideal. Und unsere neu geplanten Triathlon-Titel werden also zukünftig in Zusammenarbeit mit Delius Klasing erscheinen. Und wir räumen dafür ein bisschen auf. Wir haben insgesamt 44 ältere Titel zum Sonderpreis von 5 Euro angeboten, letztmalig bis zum 31. Mai. Einige davon sind auch schon vergriffen. Unter spomedes.de könnt ihr da stöbern und einkaufen. Jedes Buch für 5 Euro und von den 44 sind, glaube ich, noch so 38 jetzt noch verfügbar. Da räumen wir also die Lager. Ja, damit wären wir auch mit den Themen eigentlich durch, aber wir haben noch einen Kommentar der Woche.
Genau, und eine Frage der Woche.
Genau,
von daher fangen wir vielleicht mit der Frage einmal an.
Ja, die ist ein bisschen ausführlicher.
Genau, ich habe einfach den ganzen Text hier mal auf unseren Zettel, aber ich kann es auch einfach mal zusammenfassen. Es war eine ganz nette Idee. Ich hatte einen Austausch mit demjenigen, der mich gefragt hat, oder der gesagt hat, er selbst, ihm ist aufgefallen, er kommt pro Woche so auf 10 bis 14 Stunden Training. Und er beobachtet natürlich mit Interesse das, was die Profis leisten, auch was sie trainieren. Und es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen dem Trainingsaufwand und dem Trainingsumfang und den Zielzeiten. Sprich, ganz klar, wer mehr trainiert, wird eigentlich, wenn er relativ viel richtig macht, auch schneller. Und er fragt dann, wäre es nicht mal eine Überlegung, wenn man die ganzen Startfelder nicht nach Altersklassen einteilt, sondern nach Trainingsumfang? Also alle werden zusammen gewertet, die das gleiche trainieren. Da habe ich dann, also fand ich echt eine coole Überlegung. Ich mal überlegt, wie das so wäre. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hörst ja jetzt auch zum ersten Mal. Was ist so dein spontaner Gedanke dazu?
Mein spontaner Gedanke ist, Thomas Hellriegel wird wieder Weltmeister. Das ist so, manche sagen ja, ich werde dann Weltmeister, wenn ich alle anderen überlebt habe. Aber ich glaube, es gibt in den Altersklassen niemanden, der noch so viel trainiert wie Thomas Hellriegel. Ja, aber mein spontaner Gedanke ist, ich sehe das sehr skeptisch. Ja, Triathlon ist eben nicht nur Trainingszeit, sondern Triathlon ist auch eine geschickte Einteilung des Trainings, ist irgendwie eine vernünftige Integration in den Alltag. Da hat natürlich jeder unterschiedliche Bedingungen, aber das ganze Thema Ernährung gehört dazu. Triathlon ist immer mehr als die Summe aller Teile und man kann, glaube ich, sagen, dass ein 44-jähriger Age-Grupper, wie der ich jetzt bin, im Schnitt vielleicht irgendwo ähnliche Bedingungen hat, mal mit Familie, mal ohne Familie, mit Job und so weiter. Da ändern sich dann die Voraussetzungen gegenüber dem 20-jährigen Studenten oder auch gegenüber dem 65-jährigen Rentner. Also irgendeine Einteilung muss man finden. Ich erinnere mich, es gab mal bei einer ITU-WM in Edmonton 2001 war das, glaube ich, eins oder zwei, gab es die Clydesdales. Diesen Begriff kannte ich nicht. Ich habe den mal recherchiert. Das sind Pferde eigentlich. Und zwar sehr, sehr robuste Pferde. Ja, also die hatten da innerhalb dieser ITU-Weltmeisterschaft eine Kategorie für Schwergewichtige. Okay. Das waren aber nicht Schwergewichtige. Ich weiß nicht, was das für eine Organisation war, die sich da angeschlossen hat. Das waren nicht Schwergewichtige im Sinne von dick, sondern das waren alles 2,10 Meter Türstehertypen. Ja, also das waren kräftige Menschen, ja, die ordentlich was auf der Waage hatten, aber dabei nicht unathletisch waren und die haben da ihre Triathlon-Weltmeisterschaften ausgetragen.
Ja.
Also ich weiß noch, ich bin als Student immer zweimal bei den Ärzte-Weltmeisterschaften gestartet. Da gab es immer so Kritik aus dem Umfeld, ja, es gibt auch nicht die Weltmeisterschaften der Gas- und Wasserinstallateure. Also es gibt verschiedene Einteilungen. Vielleicht mag jemand mal diese Einteilung da vornehmen und die Athleten irgendwie nach Trainingseinheit sortieren. Spannend ist das, ne? Weil da sind wir wieder bei dem Thema, wie kann ich schnell sein mit wenig Aufwand, ne? Und so würde man das vielleicht mal dokumentieren können. Aber letztendlich, das kann man auch über andere Kriterien.
Ja, also ich finde die Idee, die Überlegung einfach auch ganz, ganz kreativ. Und
ja, wie du das auf jeden Fall
gerade gesagt hast. Ich sehe aber auch relativ viele Probleme in der Umsetzung.
Ja, ja.
Also wie teilst du jemanden ein, der die letzten 10 Jahre 25 Stunden in der Woche trainiert hat, oder lass es 20 sein, der dann aber, was weiß ich, berufsbedingt, familiär oder einfach auch keine Lust hat. Und der trainiert dann 5 bis 8 Stunden in der Woche in dem Jahr und wird dann mit anderen eingeteilt, die gerade Anfänger sind und macht dann alle um eine Stunde platt.
Ja.
Das ist natürlich das eine und das andere ist, na klar, wie willst du das kontrollieren?
Ja,
also es ist deswegen, worauf ich hinaus will, ist, glaube ich, ganz klar, es ist meiner Meinung nach nicht umsetzbar, aber die Überlegung ist toll.
Die Überlegung ist toll und sie betrifft jeden, weil jeder will das Optimum aus seiner Trainingszeit herausholen.
Genau.
Ja. Und wir sind letztendlich in einer Sportart unterwegs, wo der Trainingsaufwand maßgeblich für die Entscheidung ist. Ja, wir wissen, für die Leistungsfähigkeit sind A, Kontinuität und B, Umfang, glaube ich, zwei der wichtigsten Stellschrauben. Ja. Ich werde nicht Weltmeister, wenn ich alle 4 Wochen für 2 Wochen komplett raus bin oder über den Winter 3 Monate Pause mache und dann ganz langsam einsteige. Und ich werde auch nicht Weltmeister auf der Langdistanz, wenn ich nur 8 Stunden in der Woche trainiere.
Ja, genau.
Ja, aber kommen wir zum Kommentar der Woche und hören eigentlich damit auf, wo wir am Beginn der Episode begonnen haben. Wir haben nämlich einen Kommentar unter dem Rennbericht zu Sebastian Kienles Sieg bei der Challenge Heilbronn. Da hat uns, haben wir den Namen hier?
Du hast ihn.
Ich habe ihn nochmal hier. Rainer Becker, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ich kannte ihn auch nicht.
Du kanntest ihn auch jetzt. Nicht. Hat uns geschrieben, schöner Artikel, Kienle mit starker Laufleistung, aber mit keiner Silbe wird Christian Blumenfeld erwähnt, der eigens aus Yokohama rüberjettete, um mit Simon David M., um im Simon David M-Kostüm die zweitschnellste Laufzeit in den Asphalt zu nageln, Vaporfleische 4% plus schneller als deutscher Meister Sebastian Sebi. Chapeau. Oder wie sagt man? Dem König des Nordens. So wird die Halbmarathon-Bestzeit von letzter Woche posthum zur Trainingseinheit der Woche degradiert. Komm du mal in die Wechseljahre, mag sich manch daneben sitzender denken, mit Knierücken und kurzen Nächten. Kann ich nur bestätigen. Nicht, dass ich das ohne sie laufen könnte, aber Rainer sagt, ich sag nur Carpe Juventum, keep going, Simon David Müller, dann bleibt das perfekte Hawaii-Finish nicht länger der geschmolzene Käse auf der Ananas.
In diesem Sinne, Christian Blumenfeld, du Frechdachs, jetzt sind wir aufgeflogen.
Genau, ne? Und jetzt sollten wir schnell das Foto zu dieser Episode machen, solange Simon noch so rot ist, wie er jetzt gerade ist. Und verabschieden uns. Nein, können uns noch nicht ganz verabschieden. Ich habe ja gesagt, es gibt was zu feiern. Wir sind nämlich genau 1 Jahr alt. Nicht als Carbon und Laktat, sondern als Triathlon Talk insgesamt. Und haben in diesem 1 Jahr 370.000 Episoden ausgespielt nach euch da draußen. Vielen Dank dafür. Wir werden das Ganze nochmal ausführlicher feiern, indem wir in Kürze eine Live-Sendung planen, wo ihr auch euch einschalten könnt, wo wir mit euch chatten werden. Da freuen wir uns schon drauf. Aber für heute sagen wir erstmal fleißiges Training, schöne Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.